Na, da gibt es echt verschiedene Annäherungen. Also es gibt zum einen tatsächlich so die Geschichte des Recht auf Stadtbegriffs, die von einem französischen Philosophen, Stadtplaner, Soziologen Henri Lefebvre kommt. Der hat ja Le droit à la ville, also das Recht auf Stadt, 1968 geschrieben. Hatte damals das Paris der 60er Jahre im Auge, wo die sozusagen Banlieues, also diese Vorstadtsiedlungen entstanden sind, und hat gesagt, das ist ja eigentlich der Versuch, die Wohnungsfrage zu lösen, aber es ist so schrecklich, da zu wohnen, weil denen, die da wohnen, alles fehlt, was Stadt eigentlich ausmacht. Ja, das war sein Impuls, also eine Kritik an der fordistischen Stadtplanung der 60er Jahre oder 50er, 60er Jahre. Und ganz interessant ist, dass diese Kritik damals mehr oder weniger achselzuckend von den Protestbewegungen wahrgenommen wurde. Also die Situationistische Internationale hat das immer mal wieder aufgegriffen oder hat auch behauptet, sie hätte das Recht auf Stadt erfunden, Lefebvre hätte es bei ihnen abgeschrieben, und also so, was so Linke miteinander immer zu diskutieren haben. Und dann ist es eigentlich still darum geworden, und erst in den 90er, 2000er Jahre ist das Recht auf Stadt dann plötzlich in stadtpolitischen Bewegungen wieder aufgetaucht, in einem ganz anderen Kontext. Also jetzt gab es ja gar keinen Fordismus mehr. Der Wohlfahrtsstaat war in den allermeisten entwickelten Metropolen quasi abgeschafft, und es gab eine Recht auf Stadtbewegung, die sich gegen neoliberale Veränderungen in den Städten gewehrt hat. Und die konnten einerseits ganz viele Punkte aus diesem alten Recht auf Stadt mit aufgreifen, weil die gesagt haben, na, das, was der Lefebvre damals als Mangel in den Banlieues beschrieben hat, das kennen wir heute auch, nämlich den Ausschluss aus dem Zentrum oder den Ausschluss von den Qualitäten des Städtischen. Das, was er dort bemängelt hat, kennen wir auch, weil auch heute gibt es diese Nichtanerkennung von Differenz, also eine sozusagen eher kulturelle Ausgrenzung in den Städten, die viele erleben. Also gerade da, wo es multikulturelle Gesellschaften gibt, wo es Gesellschaften gibt, die sich ausdifferenzieren, unterschiedliche Milieus, sozusagen ist das ja eine dauerhafte Spannung, die da auftaucht. Und ein dritter Punkt, den Lefebvre damals auch schon genannt hat, der ist im neoliberalen Zeitalter eigentlich erst richtig akut geworden, nämlich die Frage, wer eignet sich die Mehrwerte, die in den Städten geschaffen werden, also die einfach durch die städtischen Qualitäten, diese Dichte an Beziehungen, ja, das produziert ja Wissen, das produziert letztendlich Annehmlichkeiten. Wer darf die sich eigentlich aneignen? Wer hat das Recht, sich diese Überschüsse des Urbanen anzueignen? So. Und das ist eine Frage, die wird heutzutage vor allen Dingen vom Immobilienmarkt beantwortet. Also die sagen Lage, Lage, Lage. Also da, wo es hohe städtische Qualitäten gibt, die ja überhaupt nicht von den Grundbesitzern und Grundbesitzerinnen geschaffen wurden, kann ich trotzdem hohen Preis verlangen? Das ist eine Frage, die es im Recht auf Stadt auch gibt. Warum eignen die sich das an? Wem gehört das eigentlich? Ja? Wenn über Generationen von Menschen mit ihren eigenen lebendigen Aktivitäten Stadt gestalten, dann haben sie eigentlich das Recht, mit das anzunehmen. Also das sind so die Anschlüsse, die es gibt. Und dann gibt es ganz viele tatsächlich so pragmatische Versionen des Recht auf Stadt. Also das Recht auf Stadt kann als Recht auf Wohnen, das kann als Recht auf Wohnen in der Innenstadt, das kann als Recht auf Nachbarschaft in Metropolen im Süden, kann das Recht auf Stadt als Recht auf Wasser oder Recht auf Verkehr sozusagen auch formuliert werden und wird halt auch immer wieder von Bewegungen genutzt als auch griffige Parole, weil die, glaube ich, auch tatsächlich verständlich ist. Also weil wir leben ja in einer völlig verstädterten Welt. Ja, eigentlich ist sozusagen 80% der Bevölkerung in Europa lebt in Städten, und wenn man sich vorstellt, dass es das Recht auf Stadt nicht gäbe, dann heißt es eigentlich, es gibt kein Recht, an dieser Gesellschaft teilzunehmen. Also insofern ist das auch immer sozusagen eine Grundfrage, wo gesellschaftliche, soziale Fragen verhandelt werden.
Seit einigen Jahren, und ich glaube auch konkret seit das Buch von Henri Lefebvre 2009 auch im Nautilus Verlag erschienen ist, in übersetzter Fassung erschienen ist, wurde das eben auch in der Bundesrepublik viel irgendwie adaptiert in unterschiedlichen Städten. Gerade in Hamburg gibt es da auch so eine breite Initiative, die sich da Recht auf Stadt nennt, wo sich Künstler, Künstlerinnen, politisch aktive Menschen zusammengeschlossen haben. Dann auch in anderen Städten immer irgendwie auch mit natürlich so einem eigenen Blick auf das, was da gerade in dieser jeweiligen Stadt notwendig ist. Wenn man da jetzt zurückblickt, sind das ja schon einige Jahre, die nun vergangen sind, wo diese Bewegungen aktiv sind. Wie stark konnten die denn da jetzt zum Beispiel auch schon politisch einwirken? Also was ist das, was man da schon als Wirkungskraft von dieser Parole, aber eben auch von so einem Netzwerk irgendwie auf einer politischen Ebene feststellen kann?
Naja, wie die allermeisten, weiß nicht, politischen Kampagnen, die es auch in anderen Bereichen gibt, gibt es natürlich Höhen und Tiefen, und Hamburg ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass so ab 2009, 2010 tatsächlich ja dieses Netzwerk Recht auf Stadt zusammengekommen ist und in einer ganzen Reihe von sozusagen städtischen Konflikten in Hamburg tatsächlich den Diskurs geändert hat und tatsächlich Sachen durchsetzen konnte. Also das Gängeviertel, was ja von Künstlerinnen und Künstlern, aber auch von anderen Initiativen mitbesetzt wurde, um auf die Not von frei bespielbaren Räumen und Ateliers aufmerksam zu machen, gleichzeitig ja ein historisches Gebäude besetzt hat, was die Stadt verkauft hatte an einem privaten Investor, also wo auch sozusagen stadtpolitische Tendenzen der letzten Jahre deutlich geworden sind. Der Kauf musste dann rückabgewickelt werden, wurde jetzt in Selbstverwaltung an die Genossenschaft von dem Kommen in die Gänge Verein gegeben. Also da sieht man, dass sich konkrete Sachen durchsetzen ließen. Und der noch viel wichtigere Aspekt von diesen Netzwerken und Recht auf Stadtaktivitäten ist aber meines Erachtens, dass da unterschiedliche Szenen zusammenkommen. Ja? Also gerade wenn man das Netzwerk vom Recht auf Stadt in Hamburg sich anschaut, so dann sind da vom Kleingartenverein bis zur Roten Flora, von Künstlerinnen aus St. Pauli bis zu irgendwelchen Stadtteilgruppen in Wilhelmsburg, also einem sozusagen eher schlecht beleumundeten Viertel in Hamburg, sozusagen sehr unterschiedliche Leute zusammengekommen, die gemeinsam über Stadt reden. Und wenn wir uns Gedanken machen, wie Stadt eigentlich aussieht, dann wissen wir ja, dass es in allen Städten eigentlich diese Tendenz gibt, dass es eine Differenzierung gibt, also dass es unterschiedliche Milieus gibt, dass es unterschiedliche Gruppen gibt, die alle ihren eigenen Traum von Stadt haben und wo man manchmal denkt, wenn alle sich so ausdifferenzieren in ihren Wünschen, dann ist es eigentlich ganz schön schwierig, eine Stadt zu organisieren. Und Recht auf Stadt sozusagen ist eigentlich ein Vorgriff auf diese differenzierte Stadtgesellschaft, in dem da nämlich sehr unterschiedliche Leute zusammenkommen und gemeinsam überlegen, wie so ein sozusagen eine konkrete Forderung, wie was Gemeinsames aussehen kann. Und diese Kunst aus sozusagen Vielfalt etwas Gemeinsames herauszuentwickeln, das ist ein Spezifikum, was es in vielen anderen politischen Bewegungen, aber auch in politischen Programmen, die man sonst sieht, eigentlich nicht kennt. Also wenn wir Stadtplanung uns anschauen, egal ob in Leipzig, Halle, Berlin oder Hamburg, dann ist das eigentlich immer noch die Stadtplanung von oben. Da wird jetzt viel von Beteiligung gesprochen, aber Beteiligung heißt in der Regel, ein Investor oder die Stadt plant irgendwas und die Bewohner oder Vereine werden gefragt, was sie davon halten. Ja, und das ist sozusagen eigentlich eine paradoxe Situation, dass in einer vielfältigen Gesellschaft, wo es sehr, sehr viele unterschiedliche Interessen gibt, weiterhin geplant wird wie vor 100 Jahren. So, ja, mit ein bisschen mehr Beteiligungsaspekten. Also und für all diese Sachen hat Recht auf Stadt und haben diese Recht auf Stadt-Initiativen, die sich gegründet hat, einen guten Vorbildcharakter oder einen Pilotcharakter, die eigentlich zeigen, wie könnte Stadt funktionieren. Also dieses Recht auf Stadt ist nicht nur eine Parole, die ich einfordere oder ein Katalog von Forderungen, der umgesetzt werden soll, sondern Recht auf Stadt bedeutet zuallererst, dass diejenigen, die sich darin organisieren, selber der Prinzipien eines Recht auf Stadt bewusst werden und das auch ausleben. Ja? Und wenn ich vorhin gesagt habe, Recht auf Stadt bedeutet in der traditionellen Fassung von Lefebvre Recht auf Zentralität. Ja, dann heißt das zum Beispiel, dass man basisdemokratische Prozesse braucht, dass es nicht ein Zentralkomitee gibt, die Entscheidungen vorbereiten oder die Hoheit über das Protokoll haben. Ja, oder wenn ich sage, Anerkennung von Differenz ist ein Recht auf Stadt bei Lefebvre, dann heißt das auch, es muss gelingen, dass unterschiedliche Interessen, unterschiedliche Sprachen vielleicht auch in so einer Plenumssituation oder in so einem Netzwerk sozusagen zusammenkommen. Ja, und das klingt relativ einfach, ist aber ganz schön schwierig, weil es nämlich voraussetzt, dass ich den anderen und die anderen mit ihren Perspektiven immer erstmal akzeptieren muss. Ja, und wir sind eigentlich in so einer Ellenbogengesellschaft groß geworden oder hineingewachsen in den letzten Jahren, wo es normalerweise darum geht, dass man sich mit seinen eigenen Interessen durchsetzt. Ja, Recht auf Stadt heißt erstmal zuhören, was die anderen wollen und überlegen, dass da was dran ist, weil so richtig blöd ist ja eigentlich niemand und wenn es andere Wünsche gibt, dann haben die in der Regel eine Berechtigung. Also so das sind so Perspektiven, die es gibt. Und natürlich auch dieses Recht auf Aneignung der Überschüsse, also dass sich niemand die Aktivitäten vom Recht auf Stadtbündnis sozusagen selber als Orden an die Brust heften kann, sondern sagen, das ist ein kollektiver Prozess und deshalb ist es auch ein sozusagen kollektives Ergebnis, was wir da erreichen. Also und diese Momente gibt es in diesen vielen kleinen Netzwerken auf jeden Fall. Neben diesen, hat man ja gesagt, also sozusagen konkrete Projekte, die durchgesetzt werden, diese sozusagen eigentlich gesellschaftlichen Lernräume, die in den Recht auf Stadt Netzwerken stattfinden. Und ein dritter Punkt ist, dass in fast allen Städten, wo es so eine Initiativen gab, das einen massiven Beitrag gegeben hat, die Stadtentwicklungsfragen, egal ob es um Freiräume oder um Umgang mit öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften oder überhaupt die Lösung von Wohnungskrisen ging, eine Repolitisierung zu erreichen. Also dass wir in Bereichen, die weiß nicht, über viele Jahre hinweg eigentlich eher zu sterilen Verwaltungsvorgängen verkommen waren, plötzlich politische Debatten haben, die dann eben auch in der Öffentlichkeit, in den Medien, in den lokalen Parlamenten diskutiert werden müssen. So, und das ist ein Beitrag, der, glaube ich, sozusagen auch nicht unterzubewerten ist.
Dabei richten sich ja die Forderungen oft an die Stadt, dass die Stadt da auch mit zu regeln hat, eben nach den Belangen der Bewohner und Bewohnerinnen entscheiden sollte. Nun hat man oft das Gefühl, dass aber irgendwie gerade so ein Immobilienmarkt auch sehr autonom agiert und es da auch nur bedingte Möglichkeiten dann der Stadt gibt oder oft auch bedingtes geringes Interesse einer Stadt gibt, da irgendwie einzugreifen, da zu regulieren. Das heißt, welchen Effekt hat denn bislang so ein Recht auf Stadtnetzwerk und diese politischen Debatten, die dadurch angestoßen werden und wurden, auf die Entwicklung von einer Immobilienbranche?
Na, das ist tatsächlich eine sozusagen schwierige Ausgangssituation, weil wir auch so, wie du es jetzt beschrieben hast, ja uns schnell vorstellen können, dass alle Vorstellungen in Recht auf Stadtperspektiven so ungefähr das Gegenteil von dem sind, was immobilienwirtschaftliche Aktivitäten in den Städten wollen. Also die einen wollen sozusagen Tauschwerte schöpfen und Mehrwert akkumulieren und die anderen wollen eine gebrauchswerte Stadt, eine Stadt, die nach den Bedürfnissen orientiert ist. Ja, und das wissen wir, egal ob das ums Wohnen geht, ob das um Jugend- und Kulturarbeit, ob das um öffentliche Räume, um Grünflächen geht, dass sozusagen das Geld verdienen und das, was die meisten Bewohner und Bewohnerinnen in Städten wollen, dass das immer ein Widerspruch ist. Ja, und der wird uns ja jedes Mal aufs Neue aufgetischt. Also Jugendclubs müssen geschlossen werden, weil das Geld nicht reicht. Eine bisherige selbstgenutzte Grünfläche muss weichen, weil irgendein privater Neubau dorthin soll. Preiswerte Wohnungen werden verteuert in vielen Städten, weil die öffentliche Wohnungsbaugesellschaft angeblich verkaufen muss, um irgendwelche öffentlichen Schulden der Kommune oder der Stadt oder des Landes zu refinanzieren. Also all diese sozusagen Bereiche zeigen uns, dass es sozusagen einen Grundwiderspruch zwischen sozusagen einer Bewirtschaftungsperspektive von Städten und einer Nutzungsgebrauchswertenperspektive von Städten gibt. Und von daher ist es sozusagen immer die Frage, wie kann man Teile von eigenen Vorstellungen gegen diese Marktorientierung und Bewirtschaftungsperspektive durchsetzen. Und das, was Recht auf Stadtinitiativen im Moment am ehesten erreicht haben, ist tatsächlich, dass sie die städtischen Institutionen verändert haben. Also städtische Institutionen wie öffentliche Wohnungsbaugesellschaften, wie vielleicht die Liegenschaftsämter in den Städten, wie Stadtverwaltung selber, die über viele Jahrzehnte hinweg, also seit 80er Jahren in Westdeutschland, dann in ostdeutschen Städten seit der Wende, im Prinzip einen Privatisierungskurs, einen Neoliberalisierungskurs gezogen haben, immer weiter sich zurückziehen, die Stadt dem Privaten überlassen. Und das hat Recht auf Stadt mit vielen anderen Initiativen letztendlich zumindest in vielen Städten entschleunigt, also den Ausverkauf von Städten und teilweise sogar umgekehrt. Ja. Und es gibt so Beispiele, zum Beispiel das Initiative wem gehört Frankfurt in Frankfurt am Main, die haben das in ihrer Forderung durchgesetzt, dass die städtische Wohnungsbaugesellschaft auf Mieterhöhungen verzichtet. Die haben Mieterhöhungsmoratorium ausgesprochen, ja, wo uns alle sozusagen wirtschaftlich denkenden Stadtplaner und Stadtverwalter immer gesagt haben, das geht nicht, so eine Wohnungsbaugesellschaft muss doch irgendwie Mietsteigerungen einnehmen, sonst können die nicht kalkulieren. Und jetzt hat man gesehen, das geht doch. Also die müssen nicht verkaufen, sondern können die Miete so lassen, wie sie ist. Oder das Beispiel aus Hamburg, was wir schon hatten, wo es darum ging, dass das ein Verkauf an einen privaten Investor rückabgewickelt wurde. Also das sind alles Dinge, die aus meiner Sicht zeigen, dass das Recht auf Stadt tatsächlich durchsetzbar ist und vielleicht nicht in der großen Menge, aber aus der Perspektive der letzten 20, 25, 30 Jahre werden im Prinzip, oder ist es gelungen, mit konkreten Recht auf Stadtprotesten Entwicklungslinien zu stoppen und umzukehren. Also das ist ja die sozusagen, also wir hatten jahrelang den Trend der Privatisierung, Liberalisierung, der Abgabe von öffentlicher Verantwortung und mit diesen Protesten ist es dazu gekommen, dass es eine Umkehr gibt, dass jetzt gesagt wird, oh, wir müssen Grundstücke gar nicht verkaufen, wir können sie in Konzeptvergabe vergeben oder wir können sie in Erbbaupacht an Initiativen geben und haben dann trotzdem die öffentliche Kontrolle. Das sind ja Diskussionen, die neu dazukommen, ja, oder weiß nicht, jetzt gerade erst, wenn inzwischen der Finanzsenator in Berlin sozusagen den Bund auffordert, die Grundstücke nicht zum Höchstpreis zu verkaufen, sondern an die Kommunen abzugeben, wenn sozialer Wohnungsbau dort entstehen soll. Ja, das ist sozusagen eine völlige Umkehr von all dem, was es an Trends in den letzten 20, 25 Jahren gab. Und das ist auch ein Erfolg von Recht auf Stadt-Initiativen und den Protesten. Also das ist ja nicht sozusagen Effekt, dass sich jetzt die Politik als irgendeine abgehobene Blase sozusagen jetzt plötzlich Problemlagen bewusst wird, ja, sondern diese Problemlagen sind auf der Straße mit den Protesten artikuliert worden und sind deshalb letztendlich auch wieder auf der politischen Tagesordnung gelandet. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, auch wenn es völlig klar ist, dass die Proteste, die es jetzt in den letzten 10, 12 Jahren gab in deutschen Großstädten, sozusagen natürlich jetzt nicht ein Trend des sozusagen immobilienwirtschaftlichen Ausverkaufs und von Aufwertung und Verdrängung sozusagen völlig aufzulösen, aber auf jeden Fall gibt es sozusagen die Hinwendung zu mehr öffentlicher Verantwortung für Stadtentwicklungsfragen und das ist sozusagen schon ein wichtiger Aspekt.
Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. 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 Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk.
Wir sprechen ja gerade über das Netzwerk Recht auf Stadt und die Ideen, und die dahinterstehen, die Menschen, die sie tragen und die Erfolge, die es bislang gab. Ich sitze hier gemeinsam mit André Holm in der Hafenstraße 7 in dem Hausprojekt, das es seit 1,75 Jahren gibt, in Halle, in einer Stadt, die erst einmal diese Diskussion um Recht auf Stadt lange nicht gekannt hat, in der es lange genau ruhig um dieses Thema war, weil die Erfolge, die wir hier gerade besprochen haben von genau diesem Recht auf Stadt-Netzwerk, das es in vielen Städten gibt, das sind jetzt alle welche, die eher so aus Großstädten stammen. Und Recht auf Stadt, Demonstrationen und immer wieder auch Aktionen kennt man viel aus Berlin, aus Hamburg, aus Frankfurt. Das sind die Großstädte, in denen eben der Ausverkauf der Stadt immer wieder in den letzten Jahrzehnten ein Thema war, in denen auch der Begriff so der Gentrifizierung ganz viel diskutiert wurde. Nun sitzen wir eben aber hier in Halle. In Halle, eine Stadt, die über Jahrzehnte lang sich eher durch viel Leerstand eben ausgezeichnet hat und damit auch irgendwie gefühlt genug Wohnraum, genug Platz für Leute, auch irgendwie lange Zeit einer recht offenen, offensichtlichen Stadtpolitik. Der Raum war da, es gab Hausprojekte, es gab auch Momente, wo man sich Sachen nehmen konnte. Doch seit ein paar Monaten ist dann eine gewisse Stimmung auch entstanden und eine Diskussion entstanden um doch die Frage, wo hier jetzt eigentlich in dieser Stadt Freiräume liegen, weil entgegen vielleicht mancher Entwicklung in manchen Großstädten hat die Stadt jetzt in den letzten Monaten nämlich viele eigene städtische Flächen verkauft, im sogenannten Charlottenviertel beispielsweise, wo auch ein Hausprojekt angesiedelt ist und was deshalb eben auch dort weg muss, weil es nämlich dem Druck nicht mehr bestehen kann, dem Druck, der da jetzt irgendwie durch den Verkauf der ganzen Flächen und die Investitionen, die da getätigt wurden, entstanden ist, auf nämlich eine Erbengemeinschaft, wo das Hausprojekt nur einen kleinen Teil davon behält. Und das heißt, da gibt es auf jeden Fall so eine städtische Entwicklung und eben die Diskussion um genau den Ort, an dem wir uns gerade befinden, nämlich die Hasi in der Hafenstraße 7, das selbstverwaltete Haus mit einem Nutzungsvertrag, der über ein Dreivierteljahre geschlossen wurde, der nun erst einmal ausgelaufen war, mit der HWG, also auch einer teils städtischen Gesellschaft. Zwar wurde jetzt hier so ein bisschen auch mehr Zeit gemeinsam erwirkt, das hier nutzen zu können, aber klar ist die Zukunft damit noch nicht. Wenn du jetzt auf so eine Stadt wie Halle blickst und auf die Frage, wie Recht auf Stadt auch hier irgendwie ein Potenzial hat und was es auch hier umzusetzen gäbe in so einem Sinne, was ist denn das, wo du Halle da siehst?
Na, erstmal ist Halle, glaube ich, trotz alledem eine Großstadt, also hat ja über 100.000 Einwohner und wir haben aber die, sozusagen, glaube ich, klassische Situation, dass es eben nicht nur sozusagen boomende Städte gibt, wo es Bevölkerungswachstum gibt, wo es Wohnungsnot gibt, wo es sozusagen Spekulationen mit Grundstücken en masse gibt, ja, da sind die Konfliktlinien klar, aber die sozusagen Gegenseite, sozusagen einer Investitionslogik ist ja auch, dass es immer Orte gibt, wo es sich lange Zeit nicht gelohnt hat zu investieren. Ja? Und Halle ist ganz offensichtlich so ein Ort, wo es sozusagen mit einer Verzögerung im Vergleich zu anderen Großstädten zu attraktiven, aufwertungsorientierten Investitionen kommt. So, und Städte, in denen letztendlich Geld verdient wird durch Desinvestition, ja, das ist ja auch eine Form, Geld zu verdienen, indem ich zum Beispiel sage, ich kann hier zwar keine hohe Miete nehmen, aber wenn ich schon eine niedrige Miete habe, dann gebe ich als Hauseigentümer oder Hauseigentümerin auch nicht so viel Geld aus, um den Service oder die Instandhaltung zu finanzieren. Ja, das ist sozusagen eigentlich nur die andere Seite der Gentrification, die hier zum Tragen kommt. Ja, die fühlt sich manchmal ein bisschen einfacher an, weil man sagt, immerhin sind die Mieten billig, aber das heißt auch, dass es sozusagen Einsparungen in ganz vielen Bereichen gibt, dass es vielleicht Streit mit Verwaltung, Hausverwaltung gibt, um die Qualität und Ausstattung der Wohnung. Heißt für Städte häufig, ja, das sind ja dann auch Städte, die Bevölkerungsverluste haben, wo die Steuereinnahmen sinken, dass ständig damit konfrontiert bist, dass die Stadtverwaltung dir erklärt oder das Stadtparlament, wir müssen aber kürzen und wir können jetzt überlegen, ob wir eher ein Jugendzentrum oder eine Bibliothek oder eine Schwimmhalle abstoßen. Ja, also eine völlig paradoxe Situation, weil alles drei wird natürlich gebraucht, ja, und noch viel mehr. So, und von daher ist das Recht auf Stadt auch in solchen Städten sozusagen eine völlig legitime Forderung, ja, weil das Recht auf Stadt kann sozusagen nicht nur durch Überinvestitionen und sozusagen steigende Preise verschwinden, sondern das Recht auf Stadt kann auch verschwinden, wenn Infrastrukturen und öffentliche Verantwortung aufgegeben wird, ja, und der Ansprechpartner ist dann anderer. Und den zweiten Punkt, den du ansprichst, der scheint mir typisch zu sein für sozusagen die Nachzügler in solchen Gentrifizierungs- und Aufwertungsdebatten. Ja. Ähnliche Situation hatten wir Ende der 90er Jahre in Berlin, dass gesagt wird, Berlin ist gar nicht so schnell gewachsen, wie wir dachten. Berlin hat einen entspannten Wohnungsmarkt, wir können unsere Grundstücke verkaufen, wir können unsere Wohnungsbaugesellschaften verkaufen. Heute merken wir, das war ein riesiger Fehler. Ja? Also jetzt wird sehr viel Geld investiert, um die öffentlichen Wohnungsbestände wieder aufzuforsten und zu erweitern. Ja? Oder Leipzig ist ein anderes Beispiel, wo noch bis weit in die 2000er Jahre hinein gesagt, Leipzig ist, hat einen großen Leerstand, hat eine ganz entspannte Wohnsituation und muss sich deshalb nicht so stark um eine sozusagen vorausschauende Liegenschaftspolitik kümmern und kann verkaufen. Ja? Und jetzt, weiß nicht, 5, 6, 7 Jahre später müssen wohnungspolitische Konzepte geschrieben werden, weil man merkt, die Situation können sich innerhalb von kurzer Zeit verändern. Ja? Und das ist jetzt für Städte wie, weiß nicht, auch Halle oder Magdeburg sozusagen überhaupt nicht ausgeschlossen, dass sich Situationen innerhalb von 10 Jahren verändern. Ja, also es gibt sozusagen kein Naturrecht darauf, dass man eine Stadt bleibt, die einen großen Leerstand hat oder die ständig Bevölkerungsverluste hat. Ja, das haben wir in den letzten Jahren auch schon gesehen. Da wäre es tatsächlich sehr angeraten, wenn man eine Debatte in der Stadt wie Halle hat, die sagten, wir nutzen gerade diese Möglichkeit, weil Grundstückspreise zurzeit sozusagen noch im Keller sind, unsere Grundstücke nicht zu verkaufen. Ja, das ist auch, um sie vorzuhalten für spätere Nutzung. Ja, zumal es ja auch eine sozusagen wirtschaftlich ineffektive Maßnahme in der Regel ist, wenn ich zu Zeitpunkten verkaufe, an denen die Preise sehr gering sind. Ja, und das ist aber die Geschichte von fast allen Privatisierungen. Also der Staat hat dadurch auf lange Dauer sehr wenig Geld eingenommen und Private haben sehr viel Geld damit verdienen können. Und das ist, also dazu ist öffentliches Eigentum an Grundstücken und an Wohnungsbeständen auch viel zu wertvoll. Ja. Und von daher ist es immer sinnvoll, in Städten wie Halle letztendlich darüber nachzudenken, wie kann ich öffentliche Grundstücke so verwalten, dass sie im öffentlichen Eigentum bleiben, also mit Erbpachtverträgen oder mit sozusagen anderen Rechtskonstruktionen, die eben eine Nutzung von Grundstücken ermöglichen, ohne dass sie verkauft werden müssen. Ja, also weil privatisierte Bestände, privatisierte Funktionen der Stadt werden fast überall den Bewohnern und Bewohnerinnen auf die Füße fallen, weil das ist völlig klar, die allermeisten, die Grundstücke, Verkehrsbetriebe, Kultureinrichtungen kaufen, wollen irgendwann Geld damit verdienen. Ja, und wenn man Geld damit verdienen will, dann verändern sich die Zugangsmöglichkeiten. Dann werden auf lange Dauer immer die ausgeschlossen, die weniger Geld haben zum Beispiel.
Du hast ja jetzt hier auch das Gelände in der Hafenstraße 7, also von der Hasi, angeschaut und bist mit den Aktiven hier auch ins Gespräch gekommen. Was ist das, was du hier dem Projekt noch so vielleicht mit an die Hand geben kannst, wenn es darum geht, jetzt hier weiterhin auch für die Hasi zu wirken und da auch, komischer Begriff, aber im Bleiberecht sozusagen zu erwirken, auch für dieses Projekt?
Na, meine Aufgabe ist ja nicht, irgendwelche Handreichungen zu verteilen, sondern ich habe hier total viel Spannendes gelernt, habe gesehen, dass es in Halle wie in vielen anderen Städten unglaublich viel Initiative gibt, die letztendlich unter sozusagen erstmal widrigen Ausgangsbedingungen, also das ist, weiß nicht, wer es nicht kennt, das ist erstmal ein altes, abgerocktes, verwildertes Industriegelände und in den knapp oder gut anderthalb Jahren ist sozusagen hier sozusagen ein also bespielbarer Raum mit mehreren Bühnen im Freien, mit vielen Aufenthaltsmöglichkeiten geschaffen worden. Also wo du sozusagen auch siehst, Selbstorganisation und Freiräume zum Gestalten, die können tatsächlich Stadt zum Positiven verändern. Ja? Und das ist völlig klar, dass wenn es nicht diese Form von Besetzung und Nutzung gegeben hätte, dann wäre das hier ein extrem trauriger Ort, ja, also den man irgendwie auf alten Postkarten angucken könnte und denken würde, wozu brauchst du diesen Ort, ja, und das finde ich ist ein total wichtiger Aspekt und glaube auch, dass die Gruppe und auch die vielen, die das sozusagen nutzen, ja, mit ihrer Nutzung und mit der Selbstverständlichkeit, mit der auch so ein Raum genutzt und angeeignet wird, eigentlich demonstrieren, dass das notwendig ist und dafür denke ich auch, dass es, weiß nicht, wahrscheinlich auch Unterstützung über den Kreis der Aktiven hinaus gibt, wenn es darum geht, in Halle eine politische Entscheidung für den Ort zu bringen. Ja, und was sozusagen auffällt, ist, dass oder was ich glaube, was für solche Initiativen wichtig ist, ist, dass es sozusagen nicht ständig nur eine Aktivität mit begrenzter Dauer als Art kulturelle oder soziale Zwischennutzung gibt, sondern dass man eine langfristige Perspektive schafft. Das ist in dem konkreten Fall jetzt der Hasi, also von dem Kulturprojekt hier, völlig in der Hand der Stadt, also ein dauerhaftes Nutzungsverhältnis auszuhandeln und tatsächlich dann auch ja, längerfristige Aktivitäten zu ermöglichen. Ja? Und also eigentlich ist es total, also totaler Wahnsinn zu sehen, wie viel sozusagen Aktivität hier trotz des Risikos einer zeitlich begrenzten Nutzung hier reingeflossen ist und zeigt doch, wie viel Energie hier drin steckt. Ja, und eine Stadt, die nicht in der Lage ist, diese Energie und diesen Optimismus, der hier praktiziert wird, zu nutzen, die macht irgendwas falsch.